Lebensstark. Empower Your Life. Mit Steffen Kirchner, dem Experten für Top-Performance in Life and Business. Dein Podcast, deine Inspirationsquelle für mehr Erfolgswissen, Motivation, finanzielle Freiheit, beruflichen Erfolg und innere Stärke. Volume up, focus on. Hier ist dein Coach Steffen Kirchner.
So, meine Lieben, wohnt ihr schon bewohnerfrei? Lebt ihr schon bewohnerfrei? Falls noch nicht und falls ihr überhaupt nicht wisst, was ich jetzt eigentlich meine, dann habe ich heute einen ganz, ganz interessanten Gesprächspartner und Interviewgast für euch. Und zwar ist er eigentlich vom, sage ich jetzt mal ganz frech, vom popligen Fluchtbegleiter, hat er sich gemausert zu einem der ja, international gefragtesten Redner, wirklich in ganz Europa, kann man tatsächlich sagen. Und eigentlich ist er thematisch mir sogar sehr, sehr nah in vielen Bereichen. Und das ist eigentlich genau das Interessante. Ich habe ihn vor allzu langer Zeit noch gar nicht so auf einem Schirm gehabt, aber er hat einen ganz bemerkenswerten Vortrag bei Gedankentanken. Das ist ein Rednerformat. Falls ihr das noch nicht kennt, solltet ihr da unbedingt mal reinschauen vom geschätzten Kollegen Stefan Friedrich. Und da hat er den vielleicht erfolgreichsten, besten und einen der besten Keynotes gehalten, die ich jemals gehört habe. Und spätestens da bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Und vor kurzem hat er mich für seinen eigenen Podcast interviewt. Und spätestens da habe ich gemerkt, ich habe selten, und das meine ich ganz ehrlich und das ist keine Schleimerei, ich habe tatsächlich selten jemanden kennengelernt, auch wenn wir uns noch gar nicht physisch gesehen haben, der mir so sympathisch war auf so kurze Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, der kann euch über das Thema Erfolg auch unheimlich viele spannende Dinge auf Basis seiner Erfahrungen erzählen. Tobi Beck, schön, dass du da bist beim Lebensstark Podcast.
Ja, nach der Einleitung, ich freue mich auch total auf die Rückrunde mit dir, weil das Ganze kann ich auch nur zurückgeben. Wir haben ganz, ganz viele Parallelen in unserem Leben entdeckt und ich freue mich einfach auf eine gute Zeit hier mit dir, mit deiner Community.
Ja, die wirst du haben. Die werden die Leute haben. Ja, du hast echt unheimlich viele spannende Dinge zu erzählen. Du bist auch wie ich, leicht philosophisch auch angehaucht, aber trotzdem sehr pragmatisch und praktisch. Das gefällt mir total gut. Sag mal ganz einfach, so aus der Hüfte geschossen, was ist denn für dich ein gutes Leben?
Für mich ist ein gutes Leben für mich erstmal die Zeit, die ich hier habe auf dem Planeten. Und ich glaube, dass das die neue Währung übrigens ist. Wenn wir direkt mit einem Thema einsteigen, dann ist die Währung des neuen Jahrtausends, in dem wir leben, oder der neuen Zeit, ist eben Zeit. Und für mich bedeutet ein gutes Leben, über meine Zeit selbst verfügen zu können und zwar auch Projekte zu machen, die mich und mein Herz berühren und mit dem ich eben auch langfristig anderen helfen kann und viel verändern kann. Wenn ich die gute Zeit dann noch mit Menschen habe, die genauso ticken wie ich, mit denen ich gemeinsam in einem großen Boot paddeln kann, um was zu verändern, und dann auch noch meine Frau mit meinen beiden Kindern mit in dem Boot sitzen, dann bin ich glücklich und habe eine gute Zeit.
Ja, das klingt sehr gut und klingt auch oder passt auch gut zu dem, wie du sonst so auf mich wirkst. Du wirkst trotz allen Erfolges, den du ja auch hast und den du ja auch vor allem in sehr kurzer Zeit jetzt, sehr schnell hattest, sehr, sehr, sehr große Erfolge in kurzer Zeit. Du bist trotzdem sehr auf dem Boden geblieben und ich glaube, du verfolgst auch so ein Motto, das ich auch verfolge. Wir sind beide Redner. Ich habe so das Motto, ich bin für die Leute da und nicht die Leute für mich. Würdest du das auch so unterschreiben?
Ja, zu 100%. Allerdings war ich so weit erst vor 5 Jahren. Ich habe die ersten Jahre, in denen ich im Trainer- und Speakermarkt unterwegs war, im Nachgang doch eher egoistisch gehandelt, habe versucht, über die Bühne Aufmerksamkeit für mich und meine Themen zu bekommen. Und das war eine Zeit, in der ich auch oft unglücklich abends im Hotelzimmer irgendwo lag. Ich war ganz stark gebucht, habe stark polarisiert, das tue ich immer noch. Aber erst seit 5 Jahren, wo mir in einem Coaching selber von einem ganz, ganz Großen in unserem Markt diese Maske runtergezogen wurde und ich dann wirklich mal auf den Topf gesetzt wurde, mit der Frage, warum machst du das Ganze überhaupt, habe ich für mich realisiert, dass ich nur dann wirklich Menschen bewegen kann, wenn ich A, meine Maske runterziehe und B, auch die Menschen, die vor mir sitzen, in den Fokus stelle. Was natürlich viel, viel anstrengender ist, als irgendeine PowerPoint runterzurattern oder mit irgendeinem Programm irgendwo hinzufahren. Und seitdem ich das gemacht habe, seitdem ich angefangen habe, Geschichten so zu erzählen, dass ich wirklich in dem Moment die nochmal durchlebe, dass ich den Raum annehme, wie der ist, egal ob da 50 Menschen sitzen oder 5000 und mich einfach zu 100% in deren Dienst stelle und mich in Anführungsstrichen nackt mache, also meine Seele und mein Herz dorthin lege, seitdem ist es auch wirklich groß geworden. Hat natürlich auch die Konsequenz, dass ich viel verletzlicher geworden bin, dass ich durch die Nähe, die ich zu den Menschen habe, auch viel angreifbarer geworden bin.
Okay, das klingt auch tatsächlich nach einem, also das war ein Schlüsselerlebnis offenbar und wahrscheinlich auch in gewisser Weise ein schmerzhaftes Schlüsselerlebnis. Viele Schlüsselerlebnisse sind ja schmerzhaft im Leben. Kannst du uns da nochmal näher reinbringen in diese Situation? Du sagst, da hat dir jemand deine Maske runtergezogen oder fast schon runtergerissen. Wie ist das genau passiert?
Also das war auf einem Workshop, denn da war ich auf Phuket und das war mit Trainern, die ja das 100- oder 1000-fache von dem erreicht habe, was ich erreicht habe. Und das ist übrigens eins meiner Lebensmotti, dass ich immer zu den Menschen gehe, die das haben, was ich haben möchte, um von denen zu lernen. Und ich habe mir halt vorgestellt, ich gehe da hin und lerne irgendwelche Marketingtechniken oder wie ich eben online tolle Programme aufbauen kann. Aber ganz im Gegenteil, ich habe dort direktes Feedback erhalten. Und einer der Trainer hat gesagt, Tobi, ist alles schön, dein Programm ist auch toll, aber du wirkst total unnahbar. Und so, weißt du was, ich glaube, wenn du so weitermachst, ist deine Ehe kaputt in 2 Jahren und wahrscheinlich wird auch dein Unternehmen zusammenbrechen. Und ich habe den angeguckt, ich habe erst rebelliert und dann habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Und hat er gesagt, das allererste, was du machen musst, du musst dich mal echt locker machen. Wenn du Leute in den Arm nimmst, du nimmst die eine Sekunde in den Arm und ziehst dich dann wieder raus. Du musst Nähe zulassen. Und ich habe dann dort wirklich durch Übungen, die ich quasi über mich habe ergehen lassen, in der Rebellion auch noch gelernt, was es eben bedeutet, als Sprecher vorne wirklich die Hosen runterzulassen, und habe dann Menschen beobachtet, wie zum Beispiel einen meiner Lebensmentoren, Les Brown, der kurz bevor er auf die Bühne geht, beim National Achievers Kongress mit seiner Partnerin anfängt zu beten und sich zu bedanken dafür, dass Menschen gekommen sind. Ich meine, das ist Les Brown, da würde ich nackt für nach Frankfurt laufen, ja, aber eben diese Demut zu haben. Und das war ein recht schmerzhafter Prozess, vor allem, weil ich bei null nochmal anfangen musste. Das heißt, ich habe dann bin zu meiner Frau geflogen, die war auch in Thailand zu dem Zeitpunkt mit unserem Sohn damals. Und ich habe 4 Tage am Stück, ich habe nur geheult, weil ich mir bewusst geworden bin, was ich die letzten Jahre alles gemacht hatte und dass ich eigentlich, und das ist so ein blödes Wort, dieses eigentlich noch gar nicht begonnen hatte, wirklich in das zu gehen, was ich wirklich kann, und das ist Menschen berühren, aber eben nicht in der Logik, sondern im Herzen.
Wow, okay, Respekt. Ich sag mal, dein Leben zuvor hatte ja eigentlich auch mit dieser direkten Nähe vielleicht so gar nichts zu tun, aber auf eine gewisse Art und Weise ja schon, weil du hattest schon immer mit Menschen viel zu tun. Ich habe das vorhin so ein bisschen mit einem zwinkernden Auge so abfällig gesagt, ein popeliger Flugbegleiter. Flugbegleiter ist ja nichts Popeliges, ne? Aber trotzdem natürlich nicht vergleichbar mit dem, was du heute machst. Ich habe gehört, also du warst zuerst normaler Flugbegleiter und dann später hast du die Leute in der First Class bedient, oder? Oder betreut, ja, sagt man. Ne? Was hast du denn von diesen Menschen in der First Class gelernt? Weil das sind ja schon auch spannende Leute, oder? Hast du da irgendwas beobachtet? Hat das was mit dir gemacht?
Also erstmal hat die ganze Fliegerei was mit mir gemacht, weil ich lernen musste zu dienen und vor allem in Momenten zu dienen, wo ich selbst absolut an meinem physischen Limit angekommen bin. Weil was viele nicht wissen in der Fliegerei ist, dass du immer zu Zeiten arbeitest, wenn die anderen schlafen, und wach sein musst, wenn die anderen schlafen, und freundlich sein musst, wenn du müde bist. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, so ein Rückflug von Buenos Aires nach Frankfurt dauert 14 Stunden und 20 Minuten. Du stehst natürlich vorher zur deutschen Zeit irgendwann auf, was wiederum 12 Stunden früher ist, und du bist dann 26 Stunden wach und unterwegs. Und bedienst du Menschen, die natürlich nicht immer alle, es gibt so viele tolle Menschen, die freundlich zu dir sind, aber da gibt's auch wirklich Leute, die dich anbrüllen für Dinge, wo du gar nichts dafür kannst, und du musst lernen, einfach viel runterzuschlucken. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich möchte gerne auch hier weitermachen. Es gab dann die Möglichkeit, Purser zu werden, das ist also der Chef der Flugbegleiter, und ab dem Moment kannst du dir auch aussuchen, wo du arbeiten magst im Flugzeug. Und ich habe dann gesagt, okay, ich möchte gerne so mein Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, was ich in meiner Freizeit auch schon abspulen konnte. Das heißt, ich bin zu Seminaren gefahren von Tony Robbins und von Richard Branson und wie sie alle heißen. Und da habe ich gedacht, okay, wie kann ich jetzt hier im Flugzeug auch was lernen? Und dann habe ich angefangen, in der First Class den Gästen eine Frage zu stellen. Und zwar, irgendwann hat jeder Mensch so einen, ich nenne es einen offenen Moment. Bei einem 10-Stunden-Flug, du kannst nicht 10 Stunden lesen oder arbeiten oder Champagner trinken. Irgendwann stierst du irgendwann mal ins Nichts. Und dann bin ich da hingegangen, habe denen, keine Ahnung, Kaviar gebracht oder teure Schokolade und habe dann einfach gefragt, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und die 99% sagen, klar, was ist für eine Frage? Und dann habe ich mich runtergebeugt, ist auch wichtig, dann eben in diese Demut zu gehen und nicht von oben herab irgendwas zu sagen. Und habe gefragt, wie haben Sie das geschafft, dass Sie hier sitzen? Diese Frage hat ganz viele Menschen erstmal total überrascht, weil die denken da ja selber gar nicht drüber nach. Entweder sie, alles ist altes Geld, das heißt, die sind schon einfach reich, oder sie haben sich so ja krumm gearbeitet, um dorthin zu kommen, oder hatten eben eine geile Idee. Und Steffen, da sitzen ja auch berühmte Leute. Mhm. Ne? Da saß der Papst, da saß unser ehemaliger Außenminister Genscher, da saß Michael Jackson, da saßen ganz große, und denen habe ich immer diese eine Frage gestellt, wie haben sie das gemacht? Mhm. Und dann habe ich so ein Buch gehabt und da habe ich das immer reingeschrieben dann. Wir haben dann irgendwann so eine Pause im Flugzeug, da liegst du in so einem Bett, das ist wie in so einer Jugendherberge, so eine Pritsche, mhm, und da ist so ein kleines Licht und dann habe ich mir das immer aufgeschrieben und habe dann nach einem Muster geguckt. Was sagt Michael Jackson? Michael Jackson, das sind meistens sagen die einen Satz, der hat gesagt, I just love music, brother. Das war, that was it, das war's. Sein Manager hat gesagt, ja, yeah, he just loves music. Wenn's ein Geheimnis gibt, dann ist es das, but his music, not the music of his father. Also nicht die Musik seines Vaters. Also es sind oft so die Nebensätze oder ich habe dann mit Genscher mich lange unterhalten und er hat mir halt erzählt, wie damals die Öffnung der Mauer aus seiner Sicht funktioniert hat. Und aber in einem Smalltalk, in einem offenen Gespräch. Und dann habe ich gesehen, dass die Leute, die First Class fliegen, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, auch First Class ticken. Das heißt, die sind bereit gewesen, irgendwann in ihrem Leben diesen Preis zu zahlen, um dorthin zu kommen. Weil wenn du nicht im Lotto gewonnen hast, brauchst du eine Menge Holz, um dort zu sitzen. Und dann habe ich mir eben deren Verhaltensweisen angeguckt. Was machen die denn so einen Flug über? Und da ist mir aufgefallen, dass sehr, sehr viele lesen. Und zwar gute Bücher lesen. Oft auch in Persönlichkeitsentwicklung. Viele Businessbücher, viele Businessmagazine, teure, gute Businessmagazine. Und das ist mir in anderen Klassen nicht so sehr aufgefallen. Und dann habe ich irgendwann für mich, und das soll gar nicht die Weisheit sein, aber ich habe dann irgendwann angefangen, das Verhalten dieser Menschen für mich zu adaptieren. Habe auch die Magazine gelesen und habe mich mit ähnlichen Themen beschäftigt. Und ich glaube ja ganz stark daran, dass wir die Summe der Menschen sind, mit denen wir uns umgeben. Ich habe dann mit Rita zusammen die Entscheidung getroffen, First Class im Leben zu fliegen. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt First Class in Urlaub fliegen, sondern wir möchten gerne ein erste Klasse Leben haben. Wir sind nicht mehr mit Economy Class zufrieden. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint. Also du hast ja die Wahl im Leben. Und das heißt für mich im Umkehrschluss auch, dass ich viel mehr leisten muss, um eben dieses Leben zu haben, um hinterher dort eben entspannt sitzen zu können. Und das ist dann so ein großes Learning gewesen, was ich mir aus der Airline-Zeit rausgezogen habe und eben dieses Dienen, oft auch mit zusammengebissenen Zähnen, zu sagen, ja, mache ich, gar kein Problem. Und dieses Ego absolut nach hinten zu stellen. Und das ist natürlich was mir heute auf der Bühne wirklich in die Hände spielt. Zwischendurch, wenn ich mal denke, sag mal, das hat er doch jetzt nicht wirklich gefragt, der Teilnehmer. Sag es aber nicht, sondern ich habe halt gelernt, in dem Moment zu sagen, okay, klar, in deiner Welt ist es so. Und dann ganz locker damit umzugehen.
Ja, okay. Gibt es so eine Top-Antwort, die du eigentlich von den Leuten in der First Class bekommen hast, so eine, die bei dir ganz besonders hängen geblieben ist?
Ja, und das ist jetzt eine Weisheit, die auch in jedem Poesiealbum steht. Aber 90% oder 99% würde ich fast sagen, haben gesagt, du musst halt dein Ding finden. Mhm. Also ich habe mal mit einem jüdischen Geschäftsmann gesprochen auf dem Weg nach Israel, einer der größten Diamantenhändler der Erde. Okay. Und der hat halt gesagt, der hat mich hinterher geduzt. Der hat Tobi zu mir gesagt, wir haben ja so ein Namensschild. Ne? Er hat gesagt, what's your real name? Da steht ja mein Nachname. Und dann hat er gesagt, Tobi, es ist gar nicht so schwer. Es gibt in meiner Branche zigtausende Diamantenhändler. Und ich habe irgendwann gesagt, wenn ich Diamantenhändler werde, dann der Beste. Und was ich dafür tun muss, ich muss die besten Diamanten der Welt finden. Ich muss das größte Netzwerk bauen. Und ich liebe Diamanten so sehr, weil sie mir die Klarheit des Lebens widerspiegeln. Und wenn der darüber gesprochen hat, das war, als würde ich über Rita sprechen. Da war so viel Liebe drin. Ich meine, für einen Stein, ja. Mhm. Aber so, und so habe ich eben gesehen, dass jeder eine Sache richtig gut kann. Und wenn der die dann wirklich lebt und sich dann weiterbildet und besser wird und besser wird und besser wird, dann fliegst du halt First Class durchs Leben.
Verstehe. Nennst du deswegen in deiner Typologie der Menschen diese Top-Leute, die First-Class-Leute, Diamanten?
Ja, und zwar deshalb, weil die Diamanten in dem Menschentypenmodell, was ich oft spreche, das sind Menschen, die sich eben vom Leben schleifen lassen. Die wissen, dass das Leben anstrengend und hart ist. Die wissen, dass, egal an was du glaubst, ob das Gott ist, Allah ist, das Universum ist, ist mir auch vollkommen egal. Aber die wissen, dass es hier auf diesem Planeten Gesetzmäßigkeiten gibt. Und eine Gesetzmäßigkeit ist, dass wir hier auf Probleme stoßen, dass wir Probleme im Leben bekommen. Und die Diamanten wissen, dass sie in diesen Problemen wachsen. Das heißt, die fallen auf die Nase, in meinem Fall 1,90 Meter, flach auf die Fresse, entschuldige den Ausdruck, und ich kann jetzt sagen, ja, es ist alles furchtbar und mir passieren die ganzen schlimmen Dinge. Oder ich kann sagen, okay, ich schüttel mir jetzt diesen Staub wieder ab, lauf weiter und lerne daraus und umgebe mich, und das ist das Learning, mit anderen Diamanten, weil Diamanten lassen sich schleifen, auch bei ihm in der Firma, von anderen Diamanten und von Brillanten. Und das heißt ja im Umkehrschluss für mich, dass wenn ich mich auf diesen Weg begeben habe, egal wie dreckig ich bin, egal wie vermodert ich im Schlamm liege, wenn man mich als Diamant rausnimmt und ein bisschen poliert, dann fange ich auch wieder an zu leuchten. Und ich glaube ganz stark, dass dieses Leuchten, ob du das jetzt esoterisch interpretieren möchtest oder monetär auf der Welt, interpretiert jeder anders, aber das steckt in jedem Menschen und ich sehe, dass es in jedem Menschen steckt. Manchmal sind es flackernde Teelichter hinter den Augen und bei anderen ist es ein Bunsenbrenner, aber es ist da. Und wenn du dich dann bewusst in dieses Kästchen stellst und sagst, okay, Welt, schleif mich, ich bin bereit, von den Besten zu lernen, ich bin bereit, den Preis des Erfolges auch zu zahlen, dann wird sich das irgendwann in deinem Leben manifestieren.
Hm. Du hast auch vorhin, du hast es so nebenbei, ist es mitgeflogen, Diamanten kennen eigentlich auch andere Diamanten überwiegend, weil Diamanten eben in ihrem Umfeld Diamanten haben. Ne? Mhm. Das ist ein schöner Satz, die Zielgruppe kennt die Zielgruppe. Ja, also so ist es im Endeffekt. Ne? Jetzt ist es aber in deiner Typologie, also wer das noch nicht kennt, wie gesagt, schaut euch mal diesen Vortrag unbedingt auf YouTube an. Es gibt da so den Gegenpart zum Diamanten praktisch, und das ist das, warum ich auch diesen Einstieg in den Podcast so gewählt habe. Diese Leute, die praktisch das Gegenteilige sind von den Diamanten, die nennst du sehr, sehr liebevoll Bewohner.
Ja,
Sag mal ganz kurz, was hat es denn mit den Bewohnern auf sich und woran erkenne ich zum Teufel einen Bewohner?
Also Bewohner, deshalb heißen die so, die bewohnen einen Ort, die bewohnen ein Unternehmen, die bewohnen ein Haus, die bringen ihren Körper mit, das heißt, die sind physisch anwesend und fangen dann an, sich selber darüber zu definieren, negative Dinge ins Außen zu tragen. Und ich finde das ganz, ganz spannend, wenn wir mal die Psychologie uns anschauen, wollen wir alle ja nur eine Sache haben. Aufmerksamkeit und Anerkennung. Das erkennen wir bei jedem Kind. Das Einzige, was es will und es tut alles dafür, ist Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Das ist bei Erwachsenen übrigens auch so. Und da gibt es verschiedene Modelle. Um es besser zu verstehen, muss ich in dieses Diamantenkästchen noch einmal reingehen, weil der macht eben das Gegenteil. Der sagt, okay, was ist das Gute? Wie kann ich wachsen? Wie kann ich helfen? Der sitzt in der Sonne und sagt, was ein schönes Wetter. Der Bewohner sitzt auch in der Sonne, sagt aber in der gleichen Situation, das heißt, derselbe Wind weht ihm entgegen, das aber heiß diesen Sommer, die UV-Werte sind so hoch, habt ihr das gehört mit dem Ozon? Übrigens, man kann sich hier verbrennen, mein Onkel dritten Grades hat Hautkrebs bekommen und noch schlimmer, übermorgen soll es übrigens den schlimmsten Regen geben, den es im Sommer jemals gegeben hat, und wir haben eine Wespenplage, wenn weiter so die Sonne ist. Und das ist dieses dieses Kaputtmachen von schönen Situationen, und das machen Bewohner eben. Und die habe ich natürlich auch in der Airline damals kennengelernt als Flugbegleiter. Am Anfang arbeitest du ja dort nur in der Economy Class, ganz hinten an der letzten Tür im Flugzeug. Und dort sitzen auch nicht alle, da sitzen auch Diamanten in der Economy Class. Also bitte das nicht so jetzt als Paradigma sehen, sondern da setzen sich dann Leute hin, Bewohner-Ehepaar, die fliegen nach Miami. Und die beklagen sich 9 Stunden lang über alles. Der Film ist schlecht, der Sitz ist zu eng, die Cola hat zu wenig Kohlensäure, Hühnchen ist kalt. Und jetzt machst du in Miami diese 747-Türe auf. In dem Moment, und die freuen sich das ganze Jahr darauf, das ganze Jahr. Du siehst Palmen, du siehst in Miami direkt das Meer, atmest die feuchte Luft. Und der allererste Satz ist: Gisela, ist das heiß hier? Und das ist für mich ein Bewohner, weil ich mir innerlich denke, pass mal auf, mein Freund, das habe ich natürlich nie gesagt, aber ich habe es mir gedacht, wenn du deinen eigenen Planeten hast, kannst du dein eigenes Wetter machen. Solange du nicht deinen eigenen Planeten hast, ist es in Miami im Sommer heiß und im Winter kalt. Punkt.
Sehr gut erklärt, ja, sehr gut. Was macht man denn gegen die Bewohner, die man in seinem, also es läuft ja auf das raus zum Schluss, also achte auf dein Umfeld und gestalte dein Umfeld bewohnerfrei. Das ist ja praktisch deine Botschaft. Jetzt gibt es manche Bewohner in meinem Leben, die kriege ich nicht raus vielleicht. Ne? Also was weiß ich, vielleicht ist meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, mein Hund, vielleicht ist irgendjemand ein Bewohner. Was mache ich damit? Was mache ich denn damit?
Also da gibt es 3 Punkte, die wichtig sind. Erstmal hör auf, die zu missionieren. Lass die doch einfach in Ruhe. Es gibt in der Psychologie gibt es ein Phänomen, das nennen wir Fächern. Fächern bedeutet, du sitzt an einem Lagerfeuer, hast ein Stück Pappe in der Hand und fächerst mit der Pappe auf das Feuer. Was passiert mit dem Feuer, Steffen?
Wird größer.
Das heißt, wenn ich den Bewohner jetzt auch noch in sein Thema mit ihm einsteige, das heißt, der sagt, ach übrigens, diesen Sommer gibt es aber viele Zecken, und ich sage, ja, ich habe auch die Zeckenzeitung gelesen, und dann fange ich an, dieses Thema immer größer zu machen. Das ist was du nicht machen darfst. Du darfst aber auch nicht sagen, ach Bewohner, lies doch mal das Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, komm doch mal mit zum Seminar von Steffen Kirchner, das kann dein Leben verändern. Lass die einfach in Ruhe, weil durch diese missionarische Tätigkeit, die wir oft haben, das verbrennt so viel Energie. Du kannst jemanden nicht zwangswiederbeleben, wenn der nicht will. Das funktioniert nicht. Das heißt, mein Tipp ist, diesen Kontakt radikal einschränken. Wenn jemand in der Familie ist, habe ich auch einen Trick. Ich rede zum Beispiel in meinem nahen Umfeld über geschäftliche Projekte, nicht mit Menschen, die keine geschäftlichen Projekte haben. Ich rede in meinem privaten Umfeld nicht darüber, dass ich mit Rita 3 Monate im Jahr und nächstes Jahr 6 Monate hatte, um die Welt fahre, weil ich will auch keinen neidisch machen. Ja. Das kann der ja gar nicht. Da sagt er, du machst was Illegales, das kann nicht sein, ich habe 30 Tage Urlaub im Jahr. Weißt du, ich gehe in diese Diskussion überhaupt nicht mehr rein, sondern wenn ich ganz höflich sein muss am Tisch, dann nicke ich 3-mal. Und in meinem Privatleben allerdings, wenn so jemand neben mir im Flugzeug sitzt oder an der Bar im Urlaub, dann sage ich, im Flugzeug würde ich sagen, ich setze mich jetzt um. Oder wenn mir jemand richtig auf den Sender geht, sage ich, ich muss jetzt ein Hörbuch hören, mach mir Les Brown auf die Ohren oder Steffen Kirchners Podcast und sage dann, für dieses Gespräch stehe ich jetzt nicht zur Verfügung. Und im Urlaub sage ich dann, Rita und ich, wir haben eine Date Night, wir gehen an einen anderen Tisch, wir wünschen euch aber ein schönes Leben und einen schönen Urlaub. Also ich versuche das wirklich mittlerweile ja aus meinem Leben rauszuhalten. Und am Ende des Tages, Steffen, zählt immer nur das Resultat. Und das Resultat der Menschen, die sich irgendwann gesagt haben, ich nehme mehr Zeit meines Lebens, um große Dinge zu bewegen, das Meer sauber zu machen, soziale Projekte zu starten, sich um Flüchtlinge zu kümmern, mich politisch zu engagieren, da habe ich gar keine Zeit, mich mit meinem Bewohnernachbarn zu unterhalten, ob jetzt der Zaun irgendwo hinwächst. Also, da habe ich keine Zeit für.
Ja. Meine Theorie ist auch übrigens, warum meine und auch ja deine Seminare so unglaublich beliebt sind bei vielen, vielen Menschen und warum das für viele so mindblowing manchmal auch ist. Ich sagte Ihnen das auch, nicht ich mache die Magie, sondern ihr da unten, ihr macht die Magie in diesem Raum. Und ich glaube, das wird bei dir ganz genauso mindestens sein, vielleicht sogar noch mehr. Weil ich glaube, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die das noch nie erlebt haben, wenn du in einem, wie in deinen Worten, in einem bewohnerfreien Raum bist, wo mehr als 2 Menschen sind, wo auf einmal 100, 200, 500, 700 Menschen sind, die wirklich bewohnerfrei, also es gibt keinen Bewohner, und was da für eine Energie und Lernatmosphäre entsteht. Das ist immer das Schöne. Ich glaube, du machst ja auch ein Zweitagesseminar, wenn ich mich nicht täusche. Was man, wie Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung in 2 Tagen explodieren können. Wenn
Ja,
dieses
ist
Umfeld
unglaublich.
stimmt, ist Wahnsinn, oder?
Ja, wenn die Diamantenschleifmaschine auch links und rechts von mir funktioniert. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich habe halt irgendwann angefangen, anstatt zu sagen, okay, in meinem Leben sind gar keine Diamanten, oh wie schade, oh wie blöd, habe ich überlegt, wo sind die denn? Ja, ein paar sitzen in der First Class. Ich kann aber jetzt nicht nur in der First Class durch die Gegend fliegen, sondern ich habe gemerkt für mich, und das muss jeder selber entscheiden, dass ich auf Seminaren, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, Menschen treffe, die so ticken wie ich. Dass ich Menschen treffe, die auf der Reise sind wie ich. Und viele meiner besten Freunde heute habe ich auf dieser Reise kennengelernt, nämlich als in dieser Schleifmaschine, die bereit sind, denselben Preis zu bezahlen, die be bereit sind, dieselben Schmerzen zu ertragen, die bereit sind, an der Felsklippe ohne Fallschirm zu springen und auf all die, die sagen, oh, das tut weh und da kommt Gegenwind und das Wetter, das zu ignorieren. Und das heißt, ich habe mir irgendwann Mastermind-Gruppen gebaut von Menschen, die ich auf Seminaren kennengelernt habe. Und du hast gerade so schön was gesagt. Ja, die Events, unsere Masterclass of Personality zum Beispiel, ist bewohnerfrei, was aber auch unglaublich anstrengend für die Teilnehmer ist. Das ist nicht immer nur super toll. Das ist natürlich ist da so viel Energie, aber du bist plötzlich in einem Wettbewerb mit Menschen, die weiter sind als du oder in der gleichen Liga spielen wie du. Und dann wird's ja an, dann fängt das Leben an, ja richtig Spaß zu machen, weil du dann merkst, oh wow. Hier ist anderes Wetter. Ich muss mein inneres Thermostat, mein Thermometer verändern, und dann mein Thermostat, um eben einfach in eine andere Liga katapultiert zu werden. Und dann triffst du dort Menschen, die sagen, komm mal bei mir an die Hand, wir gehen einen Schritt zusammen. Und dadurch lernst du auf Events unglaublich viel eben, und du hast es so schön gesagt, noch mehr als durch das, was ich dort mit denen mache, lernen die in dieser Schleifmaschine.
Ja, du hast auch gerade noch was Schönes dazu gesagt, und zwar, es gibt viele Leute, die dann von einem Seminar zum anderen springen, weil dort die Atmosphäre immer so schön ist. Aber du hast es vorhin schön formuliert, du hast dir eigene Mastermind-Gruppen erschaffen. Erklär mal für die Leute, wie du das gemacht hast und auch wie du eine Mastermind-Gruppe definierst. Also aus meiner Sicht, das ist praktisch eine kleine Gruppe von 3, 4, 5, 6, wie viele Leuten auch immer, mit denen man sich
Genau.
regelmäßig dann trifft, zu einem speziellen, gezielten Gedankenaustausch, um sich persönlich weiterzuentwickeln. Stimmt?
Ja. Genau, heutzutage, also meine Mastermind-Gruppen sind sehr oft auch international, weil ich gerne auch aus anderen Ländern lernen möchte. Die Seminare, die ich selber besuche, um auch mal hier eine Zahl zu sagen, um mal ein Gefühl zu geben für Leute, die sich jetzt auf diesen Weg machen. Ich habe in den letzten 15 Jahren laut meinem Steuerberater über 250.000 Euro in Persönlichkeitsentwicklung investiert. Und jetzt werden einige umfallen und sagen, da was? Ja, ich hatte kein großes Haus, ich hatte kein großes Auto, ich hatte keinen Whirlpool, ich hatte keine Sauna, ich habe alles in meinen Kopf investiert. Warum? Das kann mir ja keiner wegnehmen. Und auf diesen Seminaren bin ich dann zu den Leuten gegangen, wo ich gedacht habe, boah, das ist sogar jetzt ein bisschen unangenehm, dahin zu gehen, weil ich glaube, die sind weiter als ich. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt, habe den gleichen Mechanismus, den ich im Flugzeug gefahren habe. Wie hast du das gemacht? Punkt 1. Und Punkt 2, wie kann ich dir helfen? Weil ich hatte ja dienen gelernt. Was kann ich tun als Tobi? Kann ich dir in Deutschland einen Markt öffnen? Wie kann ich dir irgendwie helfen? Und anstatt zu sagen, ich will was von dir, wenn ich sage, wie kann ich dir helfen, bin ich mit den Leuten essen gegangen. Habe dadurch Menschen kennengelernt wie Alexander Blass. Ein Trainerkollege von mir hat Nobelpreis of Innovation gewonnen, kriegt, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, ja, kann ich auch sagen, 25.000 Dollar für eine halbe Stunde sprechen. Natürlich gehe ich dahin und sage, wie hast du das gemacht? Mittlerweile sind wir gute Buddies und wir tauschen uns eben aus. Und ich glaube, dieser Weg zu sagen, okay, ich lerne eben bei denen und suche mir die ganz gezielt, da gehst du einfach hin und sagst, okay, ich möchte gerne eine WhatsApp-Gruppe gründen. 2017, 18, 20, durch die Medien, die wir heute haben, wir machen Zoom-Meetings, sehen uns mit 10 Personen, diskutieren ein Thema. Oder mein Podcast, nehmen wir den mal als Beispiel, wo du auch interviewt worden bist. Ich suche mir Menschen für meinen Podcast. Jetzt sage ich ganz ehrlich, warum ich den mache. Das ist mein Coaching. Ich hole Leute in mein Wohnzimmer, die Bewohnerfrei-Community, die lernen alle mit. Aber ganz ehrlich, ich lerne am meisten. Ich gehe wieder, wenn ich eine Stunde mit dir spreche, Steffen, so geiler Inhalt, was du rübergebracht hast in dem Bewohnerfrei-Podcast, das ist so ein Coaching für mich. Und bereit zu sein, immer wieder neu zu denken, dich immer wieder neu zu erfinden, das ist, glaube ich, eines der Grundkapitalstöcke, die du heute in den Zeiten, in denen wir gerade leben, mitbringen musst, um auch in den nächsten Jahren noch am Markt bestehen zu können. Und das ist vollkommen egal, in welcher Branche du bist.
Großartig, perfekt erklärt. Also spätestens jetzt weiß jeder Zuhörer, warum ich dich gefragt habe, ob ich mit dir reden kann. Okay, also gehen wir mal ein Stück weiter weg von den Bewohnern. Gehen wir mal zu dir nochmal zurück, weil du hast unheimlich viele tolle Erfahrungen und Gedanken auch dazu. Mich würde aus deinem Leben jetzt mal so ein Stück weit interessieren. Deine Erfolge sind ja sichtbar. Die kennt man ja jetzt auch ein Stück weit schon, wenn man sich damit beschäftigt. Mich würde jetzt mal interessieren, was waren denn so deine ein, zwei größten Misserfolge? Also was war so dein tiefstes Tief in deinem Leben?
Also davon gab es schon eine ganze Menge. Mhm. Gott sei Dank. Im Nachgang kann ich die auch als Lernfelder sehen. Ich glaube, du musst unterscheiden zwischen denen, die das Leben dir so hinlegt auf dem Silbertablett und die, wo du selber reingeraten bist. Ich gebe mal zwei Beispiele. Mhm. Das eine ist, wenn ich mich selber in eine Situation rein manövriere, wo ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe, wie zum Beispiel in der Schule einfach zu rebellieren, in der Schule einfach immer derjenige zu sein, der frech ist, der zu den Lehrern ätzend ist, der immer nur in Diskussion geht, brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich irgendwann eine 5 in allen Fächern habe. Ja, das ist, ich glaube, wenn du 16, 17 bist, hatte ich schon eine bewusste Entscheidung, da in die Rebellion zu gehen, bis ich eben Lehrer gefunden habe, die mich eben auch verstanden haben. Das ist so das eine. Heißt übersetzt, meine Schulzeit war echt kacke, bis ich eben, also kacke heißt Grundschule, Kindergarten und dann die ersten vier weiterführenden Schulen, da bin ich halt überall runtergeflogen. Und ich rede jetzt nicht von einer 4 oder einer 3, sondern einer 6 in Hauptfächern, in Latein, in Physik, in Chemie, in Mathe. Da war ich einfach nicht gut, ich war halt einfach richtig übel, ich war richtig schlecht. Und hab dann halt irgendwann gemerkt für mich, das liegt eher daran, dass ich nicht verstehe, wie die mit mir reden. Und hab dann irgendwann Superstars oder Diamanten in meinem Leben gefunden, die mir die Dinge anders beigebracht haben. Und das nächste ist dann, wenn dir das Leben einfach in gewissen Dingen die rote Karte zeigt und sagt, okay, Tobi, pass auf, du bist hier auf dem komplett falschen Dampfer. Und das war etwas später dann in der Lebenszeit. Ich habe, als ich von der Schule gekommen bin, obwohl, ich erzähle jetzt mal was ich nicht so oft erzähle. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ich bin dann nach Brasilien gegangen und wollte unbedingt raus. Ich wollte aus diesem System raus, ich wollte aus dieser Enge raus, ich wollte aus Wuppertal raus. Und dann habe ich überlegt, was kann ich denn tun? Und dann hat mein Papa gesagt, keine Ahnung, such dir irgendwas, wo du ein bisschen Geld verdienen kannst, wo du halt reisen kannst. Und ich habe mich dann als Englischlehrer in Brasilien beworben, mit einer Gesamtschul-Englisch. Also ich konnte jetzt nicht so dolle Englisch und bin dann dorthin geflogen und hatte bis dahin in meinem Mindset, dass ich ja meinen Eltern zuliebe entweder Anwalt werde oder Wirtschaftswissenschaftler oder Arzt. Okay. Das waren so die Optionen in meinem Kopf. Aber eher, damit meine Eltern sagen, du bist ein guter Junge, weil ich habe denen vorher so viel Leid zugefügt, so, die mussten so oft zur Schule kommen und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich breche jetzt noch einmal aus und dann studiere ich halt das, dann gehe ich halt auf diesen Pfad. Und dann bin ich in Brasilien gewesen und habe dort was ganz Schlimmes erlebt und zwar bin ich in einem Flugzeug gewesen, was nicht seine Destination erreicht hat. Das heißt, um dir die Geschichte zu erzählen, ich habe eingecheckt am Flughafen von Sao Paulo, war damals schon Lufthansa-Mitarbeiter und da kannst du ganz günstig fliegen, wenn du für eine Airline arbeitest. Und ich habe dort eingecheckt mit einem Ticket nach Quito. Ich wollte Spanisch lernen in Ecuador. Und damals gab es eine Fluggesellschaft, die hieß WASP. Das gibt's alles gar nicht mehr. Die sind alle bankrott heutzutage. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne nach Quito. Das ist so ein 6-Stunden-Flug. Und hat sie gesagt, ja, heute fliegt unser Partner Ecuadorianer. Wenn ich sie wäre, würde ich morgen fliegen. Wir setzen sie morgen gerne in die First Class. Sie sind ja ein Kollege.
Okay.
Und ich habe diesen Wink mit dem Zaunpfahl überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und ich habe zu ihr gesagt, ja wieso, das Flugzeug geht doch gleich, ist der voll oder was? Damals war, ich war damals noch sehr stark im Ego, ich war noch sehr stark im Gegen, jemand will was von mir. Das hatte ich an der Schule gelernt, alle sind gegen mich, ich muss kämpfen. Mhm. Und hat sie gesagt, nee, ich habe nur gesagt, morgen, hat sie noch so gelächelt, können Sie First Class fliegen? Klar können Sie jetzt mit Equatoriana nach Quito fliegen, das ist unser Partner, die haben aber nur noch ein Flugzeug. Hat sie mir auch noch so gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ist mir doch egal, gib mir das Ticket. Um die lange Geschichte kurz zu machen, ich bin dann dort eingestiegen. Das war eine 727-100. Die war 20 Jahre vorher von einer europäischen Airline verkauft worden. Wir fliegen los, fliegen 3 Stunden. Und dann ist was passiert. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Weil dann fängt dein Gehirn mal richtig an, Rabatz zu machen. Dann ist auf der rechten Seite, hat das Triebwerk angefangen zu brennen. Also bei der 727-100 ist das hinten oben. Das sind diese Flugzeuge, wo hinten am Leitwerk die beiden Triebwerke oben drauf sitzen. Mhm. Und es hat geknallt und es hat angefangen zu brennen.
Oh mein Gott, okay.
Jetzt kam mein Problem. Ich hatte ja da schon, da war ich ja 18, schon bei der Airline, bei der ich in Deutschland angefangen habe, bei der Lufthansa angefangen zu arbeiten. Ich hatte diese Grundausbildung schon und ich habe diese Kommandos verstanden, die gesagt haben. Und die haben ein Kommando gegeben, wir müssen runter, mhm. wir notlanden, wir schaffen das nicht. Und dann sind diese Prozedere abgelaufen, die Gäste neben mir überhaupt nicht verstanden haben, weil das sind natürlich so Codewörter, die du als normaler Gast gar nicht weißt. Und ich weiß noch wie heute, ich habe mich dann an diesem Sessel festgekrallt und dann ist was passiert, dann kam eine Ansage von diesem Kapitän und der hat gesagt, auf Spanisch und auf gebrochenem Englisch, und du hörtest in der Stimme, da ist keine Ruhe mehr. Du hörtest in der Stimme, da ist auch kein, ich habe das hier unter Kontrolle, sondern er hat gesagt, the airplane is out of control. Ich kann das so nicht mehr weiter fliegen. Wir müssen irgendwo runter. Okay. Und jetzt ist das passiert, was nicht hätte passieren dürfen. Das linke Triebwerk ist auch noch ausgegangen. Und wir sind dann, ein Flugzeug fliegt ja durch Aufwind, wir sind dann gesegelt. Mhm. Und vorher hat es eine halbe Stunde lang dieses Geräusch gemacht, dieses wo so ein Triebwerk ankämpft gegen das ganze Gewicht. Und wir sind dann in Französisch-Guayana auf einem Amazonas-Militär-Schotterplatz runtergegangen mit einer Passagiermaschine. Ist das gar nicht ein Flugplatz dafür, die Landebahn war viel zu kurz, um dir auch da die Geschichte kurz zu machen. Wir sind dann gelandet und um mich rum, die Leute, die haben sich die Beine gebrochen, die Arme gebrochen, ich bin volle Granate mit dem Kopf vorne gegen so eine Metallplatte geknallt, hat mehrfach einen Nasenbeinbruch, Lippenbändchen gerissen, Zahn raus, das komplette Programm, und sitzt da. Und wenn es so diese erleuchtenden Momente im Leben gibt, dann hatte ich den dort, weil das war eine rote Karte. Wahnsinn. Wir sind dann aus dem Flugzeug raus, da kam dann Feuerwehr, Militärfeuerwehr, du kriegst es ja gar nicht mit, das ist ja wie in so einem Film. Und ich stand dann mit meinem Koffer auf dieser Schotterpiste, das Flugzeug brannte und ich habe getropft voller Blut. Wir sind dann auf so einen LKW gekommen, in so ein Militärkrankenhaus. Und ich habe in dem Moment eine Entscheidung getroffen, Steffen. Ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, das hätte jetzt gerade vorbei sein können. Ich gehe meinen Weg.
Okay.
Ich lasse von niemandem, weder von meinen Eltern, noch von meinem Umfeld, noch von meinen Freunden, noch von meiner Freundin, von niemandem in meinem ganzen Leben irgendwas diktieren, weil das hier hätte gerade das Ende sein können. Und es gibt diesen sprichwörtlichen Film, der abläuft vor den Augen, und den hatte ich gar nicht, weil neben mir saß eine Frau, die hat so einen Abschiedsbrief geschrieben, als nachdem der die Durchsage gemacht hat. Und das war eine Engländerin, und ich habe zu der gesagt, no, pass mal auf, Fräulein, ich bin hier 19, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht, dass es jetzt hier vorbei ist. Ich habe dir quasi diesen Brief weggenommen und habe auf die eingeredet, habe gesagt, pass mal auf, lass uns mal schön drauf konzentrieren, dass der Vogel da vorne das irgendwie hinbekommt. Und ja, mit der war ich dann da in diesem Krankenhaus. Und ich glaube, dass im Nachgang ist das eine der Erfahrungen. Und wenn du fragst, wo hast du mal eins auf die 12 bekommen, da hat das Universum mir die rote Karte gezeigt. Wahrscheinlich, wenn ich glaube an sowas, zu sagen, nein, Mainstream, Wirtschaft studieren, dich in die Reihe stellen, das ist nichts für dich, Tobi. Geh deinen Weg. Und das hat mir unglaublich viel Kraft gegeben, vor allem für die Momente, wo es mal dann richtig hart geworden ist.
Wahnsinnsgeschichte. Würdest du sagen, dass man so schmerzhafte Erlebnisse im Leben braucht, um vielleicht diesen eigenen Weg gehen zu können? Oder gibt es auch deiner Erfahrung noch auch andere Möglichkeiten? Oft ist es ja schon so, dass die Leute genau so eine rote Karte, wie du es nennst, auch brauchen.
Ich glaube, dass diese Momente, wo dieses Licht flackert, das ist mein Weg, das bin ich, das möchte ich, hat, glaube ich, jeder. Das hat jeder, der in irgendeinem Büro sitzt, das hat der Busfahrer, das hat der Taxifahrer, das hat der, der in den Kiosk gehört, der sagt, ich könnte doch eigentlich hier mal richtig was machen. Ich glaube, dass der Moment, diesen Schritt zu gehen, dass sich diese Türen öffnen und schließen im Leben. Und unser Gehirn ist ja darauf ausgerichtet, dich zu schützen, vor Schmerz zu schützen. Und die meisten verbinden ja mit Veränderung oder eben auch ins Licht zu gehen, also was Großes zu machen, was Verrücktes zu machen, Diamant zu werden zum Beispiel, mit Schmerz. Und damit haben sie ja auch recht. Und deshalb glaube ich, dass bei denen, wo natürlich irgendwann diese rote Karte kommt oder diese Schicksalsschläge, von denen wir reden, bei denen, die werden halt so aufgerüttelt. Allerdings, diese Tür geht bei allen auf und zu. Und ich hoffe, dass Menschen wie du und vielleicht ich mit meiner Geschichte manche auch ein bisschen wachrütteln kann, zu sagen, du, das muss doch gar nicht bei dir passieren. Da musst du doch gar nicht erst den Unfall haben. Das muss doch gar nicht sein, sondern konzentrier dich doch mal auf die Frage, warum bin ich da? Nicht, was tue ich, sondern warum tue ich das, was ich tue? Geht da mehr? Kann ich mehr für meine Familie tun? Kann ich mehr für meine Community tun? Kann ich mehr für den Globus tun? Und dann werden viele, viele, viele ehrlich reflektierend sagen müssen, ja, da ist mehr.
Sehr gut. Bombe, will ich einfach auch nur so stehen lassen. Die Geschichte wirkt auch so einfach gut, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Das war also so das tiefste Tief und gleichzeitig aber auch so die Geburtsstunde von deinem echten Leben, eigentlich so eine Art zweites Leben.
Ja, kann man so sagen, ja. Gab noch einige andere Tiefs, ja, natürlich.
Klar. Aber das war so ein entscheidendes, okay. Könntest du jetzt mal weg von den Tiefs, was würdest du sagen, waren so in deinem Leben so die ein, zwei größten Fehler, also aktiven Fehler, die du gemacht hast? Du hast ja vorhin schon so ein bisschen diesen, vielleicht so den Egoismus, den ja die meisten Menschen auch haben, wobei ich das gar nicht so als Fehler, sondern das ist, glaube ich, eher so ein Entwicklungsstadium. Aber aktive Fehler, was würdest du da sagen, waren so die ein, zwei größten, die du gemacht hast? Vielleicht auch in deiner Karriere oder beruflich, wie auch immer.
Also ich glaube, den größten Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich die ersten 10 Jahre, als ich begonnen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, was übrigens sehr schnell nach dieser Flugzeuggeschichte kam, weil ich damals dann in Ecuador in eine Familie kam, die anfing, diese Bücher zu lesen. Es passiert ja nichts einfach so, wir können uns das alles schön reden, aber ich glaube, dass es hier universelle Gesetze gibt und ich musste halt diese Bücher lesen. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe dann versucht, mein Umfeld zu missionieren. Und das war einfach im Nachgang total dämlich von mir. Ich habe echt Leute verloren, indem ich mich dahingestellt habe, als wäre ich jetzt derjenige, der alles weiß, weil ich 6 Bücher gelesen habe und komm doch mit auf den Weg und da ist so viel mehr. Und damit habe ich im Nachgang immer noch zu kämpfen, dass ich wirklich Menschen aus meinem alten Umfeld, kann man schon sagen, verloren habe, die irgendwann mich gar nicht mehr ertragen konnten. Das heißt, ich war damals nicht der Tobi von heute, der in diesem Geben ist, sondern ich war so in der Suche verstrickt und noch ein Buch und noch ein Seminar und flieg doch mit nach New York und was machst du denn und guck doch mal, was du tust. Da war ich für die Leute viel zu viel und viel zu anstrengend. Und das war im Nachgang echt großer Fehler. Das heißt, Menschen irgendwo hintragen zu wollen, wo die gar nicht hinwollen. Und weitere Fehler sind dann natürlich tägliche, die im Business einfach passieren, ja, wenn du Entscheidungen triffst, die du selber für großartig empfindest, aber die sonst niemand großartig findet, ne, ich habe früher halt viel zu wenig reflektiert und mir viel zu selten Hilfe geholt, mal nach Hilfe gefragt von Menschen, die das haben, was ich haben möchte und was siehst du in mir? Gib mir auch mal dieses negative Feedback. Sondern ich wollte halt immer der Größte und der Tollste sein. Und ich glaube, das war lange ein Fehler, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, eben aktiv in den Schmerz zu gehen, in dieses Wachstum zu gehen. Ich war vor mehreren Wochen auf einem Seminar in Taiwan. Das war so extrem krass, dass ich zweimal mit gepackten Koffern in der Lobby stand. Und ich habe schon echt wilde Dinge gemacht. Aber da ist der Trainer halt mit mir wie bei einer Zwiebel zu dem Kern der Zwiebel gegangen. Über 4 Tage. Hat mir alles weggenommen, worin ich sonst gut bin. Hat mir mein Humor weggenommen, mein Superlearning weggenommen, mein Style weggenommen, mein Look weggenommen, mein alles, und hat immer nur gesagt, connect, connect, connect. Und ich musste dann auf Deutsch mit einer chinesischen Gruppe eine Verbindung aufbauen, bis die mich fühlen. Und ich habe den angeschrien. Ich habe gesagt, hey, sag mal, willst du mich verarschen? Und wir sind immer weiter in diesen Kern gekommen. Und mein Fehler war früher, dass ich an einem Punkt gedacht habe, ich bin jetzt fertig. Und das ist ein Riesenfehler. Sondern ich weiß jetzt, dass ich jedes Mal, wenn ich selber in Situationen gehe, die echt total extrem sind, die mir auch richtig wehtun, dass dann die Reise erst anfängt. Und ich habe früher nach dem Ergebnis gesucht und jetzt suche ich nach der Reise. Jetzt suche ich nach den Dingen, die ich auf der Reise mitnehme, anstatt unten im Tal anzukommen. Weil ich glaube, das kommen wir nie.
Wahnsinn. Wann war dieses Seminar?
Das war jetzt vor 4 Wochen.
Habe ich richtig verstanden. Okay. Was war deine Lösung?
Die Lösung dort, wie ich dann damit umgegangen bin, auch da wieder zu springen, mich selbst zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich vertraue jetzt demjenigen, der das hat, was ich haben möchte. Im Übrigen ein Regisseur am Broadway, der die größten Speaker und Schauspieler der Welt trainiert, der sagt, only real feelings work, der dich dazu bringt, dein ehrliches Innen nach außen zu kehren, der dich dazu bringt, nicht irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern in die Emotion reinzugehen. Und die Lösung war, einfach zu vertrauen, to surrender, sagt der Ami. Also fallen lassen und dich von was tragen zu lassen, was größer ist, als ich es bin. Und das hätte ich früher machen müssen. Eben zu Menschen zu gehen, die einfach viel, viel weiter sind, anstatt auf mein Ego zu hören und zu sagen, hey Tobi, bist doch schon toller, deine Seminare sind doch schon toll. Das war ein Fehler.
Hast du heute oder hattest du überhaupt mal Selbstzweifel? Davon gehe ich jetzt aus. Wenn ja, hast du heute noch welche?
Also ich hatte erstmal meine gesamte Schulzeit bis zur 13. Klasse Dauer-Selbstzweifel. Okay. Und die sind darin gemündet, dass ich habe damals eine Brille getragen mit 5,5 Dioptrien. Ich fand mich super hässlich. Ich war ein bisschen fett. Ich war grobmotorisch. Ich konnte keine Musik. Ich konnte nicht malen. Keine Physik, keine Naturwissenschaft. Ich konnte nichts, wo sich andere Kinder drüber definiert haben. Ja. Und dann in der 13. Klasse habe ich ein Schulfach gehabt, das gab es auch erst dann als Wahlfach, was man so dazu wählen konnte, Literatur. Und da hatte ich das große Glück, auf einen Lehrer zu treffen, Herr Lukas, sollte der das hören, der Theater gespielt hat fürs WDR, für den Westdeutschen Rundfunk und bei einem Theater. Und der hat gesagt, es gibt 2 Möglichkeiten, entweder ich bringe euch Literatur bei oder wir spielen Theater. Und mir war das damals egal, weil ich war eh in allem schlecht. Ich habe gesagt, sollen die anderen entscheiden. Und haben die eben Theater gewählt. Da hat er gesagt, okay, das heißt, unser Ziel ist es, wir ein Schultheaterstück auf die Beine stellen. Und dort haben wir dann angefangen, ein Musical nachzumachen. Das hieß Linie 1 aus Berlin, ein Erfolgsmusical. Und ich habe die Rolle eines 80-jährigen Mannes bekommen, der über sein Leben spricht und sein Leben reflektiert. Und dann hatten wir diese Proben und die Leute haben, ja, der Tobi kann ja sowieso nichts, soll er mal diese Rolle machen. Und dann kam es zur ersten Aufführung und ich bin dann auf die Bühne gegangen, das war auch so eine Einzelrolle, und habe angefangen zu sprechen. Und das war, die ganze Aula war voll bei uns, es waren hunderte von Schülern und es war plötzlich totenstill. Es war einfach, das habe ich noch nie gehabt, es war einfach still. Und ich bin dann in diese Rolle dieses alten Mannes reingegangen und habe mir überlegt, okay, die Sätze, die der jetzt sagt, wenn der über seine 80 Jahre reflektiert, wie würde der jetzt sprechen? Und genau das habe ich gemacht und ich sehe plötzlich, wie den Menschen, die dort saßen, Schüler, die mich sonst gedisst haben, die mich sonst ausgelacht haben, teilweise geschlagen haben, geschubst haben, und Lehrer, die gesagt haben, der kann gar nichts, angefangen haben zu weinen. Und ich habe das im ersten Moment überhaupt nicht realisieren können für mich, sondern ich habe gedacht, was ist denn das jetzt? Dann bin ich hinter die Bühne gekommen und der Herr Lukas, mein damaliger Literaturlehrer, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, es gibt was, was du großartig kannst und das ist reden und Menschen berühren. Wusstest du das? Und dann hat er mich in den Arm genommen, da habe ich gesagt, nee. Und das war so dieser erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, da geht irgendwas. Und der Rest davor war einfach die komplette Niederlage. Mhm. Ja, und ich glaube, dass wir Menschen auch, bis wir das finden, worin wir richtig gut sind, auch suchen gehen müssen. Ich beneide Kinder, die mit 3 Jahren schon merken, ich werde jetzt hier Pianist und die ziehen das echt durch, weil ich glaube, dass alle anderen Seelen auf diesem Planeten, alle anderen 7 Milliarden hier sind, um zu wachsen und quasi nach diesem einen Ding suchen, worin sie richtig gut sind. Und das ist natürlich mit ganz vielen Niederlagen vermengt im Leben. Ich glaube aber auf der spirituellen Seite auch, dass wenn wir uns mal ganz ehrlich die Frage stellen, was soll denn sonst der Grund sein, als hier zu wachsen und eben meine Puzzleteilchen zu finden, bis mein Lebenspuzzle eben vor mir liegt, was auch ein Bild hat, was ich mag, dass ich eben dadurch viele Dinge durchgehen muss. Und die sind eben oft auch mit Leid und Schmerz und Fehlern verbunden und vor allem mit einer Menge Niederlagen.
Toll. Also großartige Geschichte. Da geht einem das Herz auf.
Ja, mir bis zu dem Zeitpunkt, als ich da stand, nicht. Ja, weil das war 13, doch bis auf die Eltern, die mich so geliebt haben und mein tolles Zuhause, waren es doch teilweise einsame Jahre.
Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Sag mal, was sind denn so in letzter Zeit so die für dich spannendsten Themen, die dir so begegnet sind? Also vielleicht wissenschaftliche Bereiche, Entwicklungen in der Welt. Du bist, glaube ich, auch, wie ich es raushöre, auch ein spiritueller Mensch auf einer gewissen Ebene, wie ich auch. Was sind da so die spannendsten Dinge, mit denen, die dich faszinieren, die dich beschäftigen, wo du momentan sagst, wow, da will ich mehr drüber wissen?
Fangen wir mit dem ersten an. Ich glaube, dass Epigenetik und Quantenphysik etwas ist, was mich unglaublich interessiert, wo ich gerade sehr, sehr viel drüber lese, wo ich anfange, mich weiterzubilden. Mich interessiert die Forschung des Glücks auf der wissenschaftlichen Seite. Ich habe über die Berkeley University jetzt über 3 Jahre ein Fernstudium gemacht zum Thema Science of Happiness, was macht Menschen glücklich, eben auf einer wissenschaftlichen Ebene mit Studien zu untermauern. Was ist es denn, was wirklich Menschen in diesen Flow bringt, und das kann ich auch abkürzen, es ist das Thema Dankbarkeit, es ist das Thema Zurückgeben. Dahinter steckt natürlich dieses Ganze, ich kann ja nur dann dankbar sein und zurückgeben, wenn ich eben andere Dinge in meinem Leben manifestiere. Das heißt, ich habe diesen absoluten Wissenshunger nach Dingen, wie funktioniert das Ganze, und auf der spirituellen Weise ist es für mich diese moderne Spiritualität. Also ich habe eine große Herausforderung mit Leuten, die mir erzählen, auch Herr Beck, ich stand jetzt 9 Wochen im Ganges und habe mich von Licht ernährt und hier sind noch 3 Steine und ich würde Ihnen gerne noch das Öl über den Kopf kippen. Ja, wenn du das brauchst als Tool, ist das für mich in Ordnung. Am Ende des Tages zählt eben das Resultat und das bedeutet, was machst du damit? Wie veränderst du die Welt damit? Wie veränderst du die Community damit? Was tust du damit, dass dieser Planet besser wird? Damit beschäftige ich mich ganz viel. Das heißt, so die neue Form der Spiritualität, des Erwachens der Menschen, des Warums, ne? Ich nenne das immer, ja, das habe ich schon in einem Buch gelesen, als ich damals in Ecuador war übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, da lag dieses Buch, die Wahrsagungen der Celestine, werde ich nie vergessen, damals auf Spanisch in Peru mit diesen Bildern im Sand und mit Pflanzen kommunizieren und dass alles Bäume zusammenhängen durch große Pilze, die unterirdisch wachsen, was mittlerweile alles belegt ist durch Forschung, das finde ich sehr, sehr spannend. Und dann gibt es was mich richtig ankotzt, Entschuldigung den Ausdruck, und das ist diese gesellschaftliche Tendenz dahin, in diese Polemik zu gehen, in der wir vor 50 Jahren schon mal waren, diese Abschottung nach außen, als könnten wir als Land, als könnte ich als einzelner Mensch Dinge aufhalten, als könnten wir wirklich Technologie aufhalten, als könnten wir Flüchtlinge aufhalten. Das finde ich richtig, richtig ätzend. Und da hört bei mir auch sehr schnell dann dieser Spaß und die Lockerheit auf. Und ich komme dann auch ganz schnell in die Frage, okay, was machst du, was ist deine Alternative? Was können wir denn tun, anstatt dass du hier ins Horn bläst und dich auf die Straße stellst und dagegen rufst? Was ist denn deine Alternative, wenn Merkel so schlecht ist? Wie würdest du es denn machen? Und bei denen, die dann leise sind, und da sind wir wieder beim Bewohner, da ist das Gespräch schnell vorbei. Und gerne diskutiere ich mit Diamanten und Superstars, die sagen, okay, lass mal Lösungen zusammenfinden. Das heißt, dieses ganze Thema soziales Engagement, die Ozeane vom Plastikmüll befreien, wenn ich sehe, dass Schildkröten, wenn ich tauchen gehe, teilweise an ihren Klauen Plastikteile haben, das kotzt mich so dermaßen an, dass ich das nicht akzeptieren kann. Und weißt du, ich bin mittlerweile ein Mensch geworden, ich laber dann nicht, jetzt laber ich drüber, aber jetzt haben wir es schon gemacht, wir haben ein Produkt aufgesetzt, wo die reinen Einnahmen alle an die Clean the Ocean Foundation gehen. Ich möchte nicht mehr einfach nur Dinge sagen, sondern ich möchte Dinge umsetzen, ich möchte Dinge bewegen und Menschen dazu animieren und manchmal auch wirklich zu schütteln, mach doch einfach mal und hör auf, um Erlaubnis zu fragen, wenn dich was stört, geh ins Handeln und hör auf zu labern mit der Bierflasche.
Super, perfekt ausgedrückt und ich glaube auch mit der nötigen Energie und auch adäquate Antworten zu geben. Du sprichst ja gerade so dieses gesellschaftspolitische Problem an, das wir zurzeit haben. Ne? Da gehen Leute auf die Straße und zünden also Lampenheime an und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder ganz viele andere Leute, die machen dann eine Lichterkette in München. Ich finde das immer ganz süß, ne? Ist ja ganz nett, aber ich denke mal immer, ne? Also das ist wie wenn einer mit dem Maschinengewehr kommt und der andere schießt mit der Wasserpistole. Wir müssen halt auch Gleiches mit Gleichem, also von der nicht im Sinne der Konfrontation und des Krieges, sondern im Sinne im gleichen Maße was Gutes auch bewegen. Ja. Das heißt, es gibt das ja ist auch, so dein Hilfsprojekt, diese Clean the Ocean.
Genau. Ich habe mit Emil am Wasser gestanden in Thailand. Emil ist mein kleiner Sohn, der war zu dem Zeitpunkt 3, jetzt ist er 4. Und wir saßen da und haben Treppenfische geguckt. Das war, das gibt's ja nicht, aber die haben wir Treppenfische genannt, weil die lebten halt an der Treppe. Und irgendwann hat er gesagt, was essen denn die Treppenfische? Und in dem Moment habe ich wieder meine eigene Schulbildung verantwortlich kurz gemacht. Habe ich gesagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Fische essen. Da habe ich gedacht, Brot? Nee, kann ja nicht sein. Plankton? Weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, doch, guck mal, Papa, das essen die. Und dann hat er um die Ecke gezeigt und da schwamm halt so ein Plastikteppich von Kleinstplastikteilen und Coca-Cola und Fanta und Sprite und was anderes auch noch gibt, Flaschen. Und das hat mir so weh getan in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann diesem kleinen Kerl nicht erzählen, ich habe das nicht gesehen, weil ich habe das jetzt gesehen. Ich kann dem Emil nicht sagen, ich habe mich da verschlossen. Nein, das funktioniert in meinem Wertesystem nicht. Und dann eben was zu ändern. Und das ist dann zu meinem Projekt geworden. Ja.
Großartig, toll. Da gibt es bestimmt auch eine Seite, wo man spenden kann, wo man was tun kann, ne?
Ja, bei unseren Events zum Beispiel, wir haben so kleine, ich habe ja noch ein anderes Modell mit Tieren, das können wir auch unten drunter posten, das ist ein lustiger Vortrag, wie man Menschen einfacher einschätzen kann, Eulen, Delfine, Wale und Haie und da verkaufen wir so Schlüsselanhänger und sowas alles und das, was wir dort einnehmen, spenden wir 1:1 und legen natürlich immer noch was drauf von unserer Firma und das meine ich eben, du musst gar nicht selber. Es ist schön, wenn du selber dahin gehst mit einem Boot und das rausziehst. Ich glaube, bei jeder von uns hat so einen Hebel, den er nutzen kann. Ne? Und das ist jetzt unser Hebel, den wir nutzen. Und auf jeder Masterclass of Personality sammeln wir, steht da so ein großes Fass, da kann man dann was reinwerfen, um einfach die Leute ein bisschen aufzurütteln dazu.
Ja, großartig. Okay, ich habe noch zwei kurze Fragen an dich. Und zwar die erste ist, was ist ein Satz oder ein Zitat, wo du sagst, das ist der beste Satz, das beste Zitat, das ich jemals gehört habe und dient in meinem Leben als Leuchtturm, als Leitstern. Gibt es da was? Mhm.
Ja, es gibt sogar zwei. Also den einen habe ich vorhin schon gesagt, dieses du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Und der zweite ist, es ist alles schon in dir. Es gibt so viele Menschen, die kommen immer und du hast es vorhin so gesagt, die gehen von Seminar zu Seminar und laden sich mit Energie auf und suchen immer nach dieser großen Erleuchtung, nach diesem einen Satz, nach diesem einen Ding, was sie dann ins Tun stürzt. Und das ist einfach nicht da und das wird auch nie kommen. Es ist alles schon in dir. Es ist Licht drin, es ist Schatten drin, es ist der Bunsenbrenner drin, es ist der Anzünder drin, es ist alles da. Und der Satz, den sage ich mir ganz oft selbst, wenn ich neue Projekte starte, wo ich sage, oh Gott, wie soll ich das nur umsetzen? Es ist ja alles schon da. Es ist ja alles schon in dir.
Schön, sehr schön. Okay. Und dann die letzte Frage. Du bist jetzt, wie alt bist du denn eigentlich? Du siehst zu jung und frisch aus.
Ich werde dieses Jahr, mache ich eine Null dran, das heißt, ich werde dieses Jahr 40. Ah,
ja, okay, gut, na schön. Wenn du dein 80-jähriges Ich treffen würdest,
80 oder 80?
80.
Och, du liebe Zeit.
Und dich mit dem treffen könntest, auf so eine Art Podcast wie hier oder einfach zum Gespräch am Tisch, was würde der 80-jährige Tobi dem heute 39-jährigen Tobi raten?
Spannende Frage, die habe ich auch so noch nie gestellt bekommen. Wenn es den dann in der Welt, in der idealen Welt, in denen ich ihn natürlich gerne hätte, so gibt und er kann mir dann die Ratschläge geben, dann würde er sagen, der Weg, auf dem du gerade bist, ist gut. Ich glaube allerdings, du hast noch gar nicht angefangen und fang doch jetzt mal an, dein volles Potenzial zu leben und mach doch mal richtig groß. Und dann wirst du sehen, was passiert. Umgib dich weiterhin mit den Menschen, die dir gut tun. Höre noch mehr auf deinen Bauch, noch weniger auf deinen Kopf, werde noch verletzbarer, sei noch mehr der Baum von Avatar, der einfach nur da ist, ohne Angst zu haben, umgetreten werden zu können. Und wenn du auf all diese Dinge vertraust, dass für dich dieser Weg schon da ist, dann darfst du da sitzen, wo ich jetzt sitze.
Schön. Super. Es waren unglaubliche Bilder, die du entwickelt hast, so in meinem Kopf. Ich denke auch im Kopf der ganzen Hörer. Ein Hammer-Interview. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, du musst jetzt auch schon langsam mal weg, weil du hast ja auch noch was anderes zu tun.
Ich erzähle jetzt gleich meinem kleinen Sohn von Huibu, das ist seine neue Lieblingsgeschichte, seit 4 Jahren.
Schön.
Das ist ja bei Kindern so. Und ja, für alle, die sagen, ich möchte gerne noch einen Schritt weitergehen, gerne über Facebook. Ja, das ist so eins der einfachsten Kontaktpunkte. Ich möchte allen, die hier zugehört haben, noch das Angebot machen. Auf unserer Webseite können wir in die Shownotes machen, tobiasbeck.com, mal so einen Persönlichkeitstest zu machen. Der kostet normalerweise 99 Euro, würde ich deiner Community gerne schenken, wo sie sehen können, wo bin ich gerade? Bin ich gerade im Bewohnerkästchen? Bin ich im Diamantenkästchen? Da haben wir so einen Test zu entwickelt. Und für alle, die sagen, ich möchte das gerne mal live sehen, ich würde gerne mal beim Tobi ein Bewohnerfrei-Event miterleben. Auch da würden wir dir gerne das Angebot machen, dass diejenigen, die aber jetzt wirklich es ausgehalten haben, eine Stunde hier auch zuzuhören, und das machen wir absichtlich auch immer am Ende, einen Rabatt geben von 25% auf unsere Masterclass of Personality. Auch da schicken wir dir einen Link. Einfach als Einladung für einen Tag mal was ganz Verrücktes zu machen, was ganz Wildes zu tun, weil dort mache ich die Übungen, die in den 15 Jahren Persönlichkeitsentwicklung für mich die effektivsten waren, unter anderem ein Ritual, was ich damals mit meiner Gastfamilie in Brasilien, die übrigens Schamanen waren, in Ecuador und in Brasilien, was die gemacht haben, wenn die Jungs zum ersten Mal jagen gegangen sind, wenn die Mädchen in den anderen Tribe gegangen sind, um dort in einer neuen Familie zu leben. Die hatten ein Ritual und das machen wir dort auf der Masterclass of Personality zum Beispiel, um dich mal im Kopf wirklich ein bisschen frei zu spülen, um Platz für Neues zu machen. Das ist ein wilder, verrückter Tag.
Wow, großartig. Also möchte ich jedem empfehlen, es kann auch sein, dass man mich dort dann vielleicht mal sieht als Teilnehmer oder wo auch immer bei den Events. Alle, die bei mir das Lebenstag-Seminar besucht haben, werden dein Seminar mindestens genauso lieben. Da bin ich mir 1000% sicher. Also geht wirklich zum Tobi Beck ins Seminar und verfolgt ihn bei Facebook. Ihr werdet auch seine Facebook-Seite übrigens lieben, wenn ihr meine Facebook-Seite liebt. Also wir sind uns sehr ähnlich und trotzdem hat jeder so seine Daseinsberechtigung. Wir können sehr gut miteinander funktionieren. Das ist ja das Ziel eigentlich von allem. Keine Konkurrenz in dem Sinn, sondern miteinander können
Genau.
wir viel mehr bewegen noch.
Und das ist so schön, dass du das sagst, weil ich glaube, auch das ist ein Schritt im neuen Zeitalter, wenn wir davon sprechen, sich mit Menschen wiederum, wie du es gerade in diesem schönen Bild gesagt hast, in der Lichterkette zusammenzustellen, seine eigene Kerze zu haben, aber was Großes damit umzusetzen und dann auch ins Handeln zu kommen und sich mit Menschen zusammenzuschließen, die so denken wie wir. Und ich glaube, das ist auch gerade ein großer gesellschaftlicher Trend, Collaboration zusammen machen und nicht alleine denken, die Welt immer lösen zu müssen, musst du gar nicht.
Perfekt, genauso machen wir es. Danke dir für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns dann bald irgendwann mal persönlich auch sehen.
Freue ich mich drauf. Alles Liebe. Ciao,
Mach's
ciao.
gut, danke dir, ciao.
Wenn du Lust hast, mehr zu erfahren, bist du jetzt am Zug. Steffen bietet dir die Möglichkeit, persönlich von ihm 2 Tage lang zu lernen, wie du dein volles Potenzial entwickeln kannst. Ganz gleich, ob du finanziell, beruflich oder persönlich weiterkommen möchtest. In Steffens Lebensstark-Seminar-Event erhältst du durch sein einzigartiges Coaching-Konzept das Wissen und die Fähigkeiten, die du dafür brauchst, um aufs nächste Level deiner Lebensqualität zu kommen. Lebensstark ist ein didaktisch hochwertiges Seminarformat, in dem sichergestellt ist, dass du erste Veränderungen bereits während des Seminars in dir spüren kannst. Dein größter Nutzen ist, gute Laune ist nicht das Einzige, was du aus dem Seminar mitnehmen wirst. Du wirst einen schriftlichen, konkreten Umsetzungsplan in der Hand halten, der dir im Alltag dabei hilft, all das Gelernte umzusetzen. Denn ein Seminar ist nur dann wirklich gut, wenn der Effekt nicht wieder nach wenigen Tagen verpufft, sondern du dein Leben dadurch wirklich langfristig positiv verändern kannst. Also nutze jetzt deine Chance, persönlich von Steffen als Coach zu lernen und komme zum nächsten Lebensstark-Seminar-Event. Alle Infos dazu findest du unter www.lebensstark-seminar.de. Unser Versprechen an dich ist, du wirst begeistert sein.